Bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es heute ein bisschen eine andere Art von Predigt sein wird. Eigentlich nicht so eine klassische Predigt über einen Bibeltext oder ein bestimmtes Thema, sondern es geht mir mehr darum, nachzudenken oder zu überdenken, was unsere Glaubensgrundlagen sind. Nachzudenken. Und zwar durch Beantwortung einiger Fragen, die ich halt so im Laufe der Predigt stelle. Dabei sind es nicht Fragen, die wir selbst stellen an uns oder an Gott stellen, weil deren gibt es ja auch viele, sondern es geht um Fragen, die Gott selber an Menschen des Glaubens gestellt hat und die er auch an uns stellt, an jeden von uns. Und wir sind einfach herausgefordert, nachzudenken, wie schaut denn nun die Antwort aus, die wir Gott oder die wir uns selber geben, wo die Fragen eben gestellt werden, wie beantworten wir diese Fragen? Und ich habe da fünf Fragen. Vier sind die beginnen immer mit einem großen W. Wie viele Fragen? Das letzte nicht, ist aber die wichtigste Frage. Und das kann man sich schon leicht merken. Die erste Frage ist, woher hast du das? Woher hast du dein Wissen? Ist jetzt eigentlich eine direkte, indirekte Frage, weil Gott so direkt es niemand gestellt hat. Aber ich glaube, dass er das jeden von uns stellt. Und zwar, woher hast du das Wissen über Gott, das du meinst zu haben? Oder woher hast du das Wissen, wie Gott mit uns handelt, wie Gott mit uns umgeht? Ist es einfach so übernommen von irgendjemand, wo wir es gehört haben, so soll Gott sein oder so ist Gott, so handelt Gott? Ist es die Tradition, die wir so übernehmen? Ist es die Kultur, wobei ich das weder negativ noch positiv beurteilen möchte? Ich möchte einfach nur, dass wir darüber nachdenken, woher habe ich das Wissen, dass Gott so und so ist und dass er so und so handelt? Sind es oft auch eigene Gedanken? Es sind ja sehr viele. In unserer Gesellschaft sagt ja, ich glaube, dass Gott so und so ist und das reicht dann und das passt, das wird schon stimmen irgendwie. Oder haben wir das gelehrt bekommen? Meine Mama in der Generation hat mir das oft gesagt. Ich bleibe einfach bei dem, was ich gelernt habe. Ist ja auch eigentlich ganz gut. Aber wenn ich was Falsches von Gott gelernt habe, dann ist es nicht gut. Woher hast du einfach das Urteil über Gott, wer er ist, was er tut, wie sein Wesen ist? Auch wie sein Vaterbild ist. Wir wissen, dass er der Vater ist, aber wie schaut jetzt das Vaterbild Gottes denn aus? Übernehmen wir das einfach von unserem Vater, menschlich gesehen, und übertragen das auf Gott? Oder wie schaut einfach unser generelles Gottesbild aus? Da gibt es ja so viele Meinungen. Ist er liebevoll? Ist er grausam? Man sagt oft, im Alten Testament ist es ein Gott der Gerechtigkeit und des Gerichtes. Und im Neuen Testament ein Gott der Liebe. Ist es denn so? Stimmt es? Stimmt es so? Oder ist er gnädig? Er vergibt einfach allen, früher oder später. Oder ist er verurteilend? Boah, wenn da eine Sünde begeht, schaut er und dann kriegst du die Strafe. Ja, wie ist denn Gott? Und da möchte ich einfach ein Beispiel bringen von Menschen, die eigentlich sehr nachdenklich waren. Nur um zu sagen, dass man auch mit gutem Willen und mit guter Meinung ein falsches Bild von Gott weitergeben kann. Und zwar möchte ich da die Freunde von Hiob nennen. Ich bin jetzt kein Konkurrenzpredigt vom Andreas, weil der hat mal über Hiob gepredigt. Und wenn jemand mehr über Hiob wissen will, dann soll er nochmal seine Predigt anhören. Es geht mir nur um die Beantwortung der Frage, woher hast du das Gottesbild, woher hast du das Wissen, wie Gott ist und wie er mit uns umgeht? Die Freunde von Hiobs waren sehr vorbildlich. Man muss bedenken, es waren richtige Freunde. Sie haben 7 Tage ausgeharrt, ohne etwas zu sagen bei Hiob. Und das muss man mal sehen, ob wir solche Freunde sind, die so lange bei anderen, die in Leid und Schmerzen sind, aushalten. Und dann haben sie geredet. Und sie hatten auch einfach ein festes Verständnis über Gott und sein gerechtes Urteil. Sie wussten ganz genau, Gott handelt so und so und so. Es ist gut, wenn man so einen festen Glauben hat. Finde ich schon gut, aber es sollte auch richtig sein. Aber es sollte auch nachgefragt werden, entspricht es der Wahrheit? Die Freunde Hiob erklärten nämlich einmütig, Gott verurteilt den Sünder und segnet den Gerechten, so kann man so sagen. Was ja nicht falsch ist, nicht? Aber stimmt es in der Situation mit Hiob? Ist es da richtig, dass sie so das weitergeben? Wenn du also, sagen sie sozusagen mit meinen Worten, sagen sie zum Hiob, wenn du also jetzt das ganze Leid erlebst, dann kann es ja nur sein, weil du gesündigt hast. Und handelt so Gott mit uns. Bekenne also deine Sünde und du wirst gesund und stehst unter dem Segen Gottes. Nur ein Beispiel, was sie mal gesagt haben, das zusammenzufassen. Einmal sagten sie, siehe, selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Auch im Neuen Testament steht, verachte die Züchtigung Gottes nicht. Aber wenn wir das in bestimmten Situationen so sagen, ja, wenn jemand im Leid ist und sagen ihm, na Gott muss dich aber schon sehr lieben, wenn er dich so züchtigt, was ich auch schon gehört habe, dann kann das sehr, sehr schlimm für denjenigen wirken. Und so hat es auch für Hiob gewirkt. Denn es war nicht die Sünde. Er hat nicht gesündigt. Es steht drin, er hatte keine Sünde. Bis weit herauf. Oder sie sagen, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Was sie ihm da alles vorwerfen. Und sie sagen, das sieht Gott so. Und bekenn nun endlich einmal deine Sünde. Das ist schon richtig, dass wir durch Sünde von Gott getrennt sind und unsere Sünden bekennen sind. Aber es ist nicht nur die Sünde, wofür wir Leid und Krankheit erleben. Denn ich kenne viele Menschen, die krank sind und Leid durchmachen müssen, wo ich mir denke, ja, die haben doch eigentlich menschlich gesehen und auch vor Gott ein recht gutes Leben geführt. Es gibt auch andere Dinge, wie beim Hiob zum Beispiel, dass wir angefochten werden, dass die Beziehung zu Gott herausgefordert wird und dass auch der böse Satan dazu beiträgt und uns von Gott wegbringen will. Also es gibt mehrere Gründe und man kann nicht so einfach alles über einen Kamm scheren. Es ist auch eine Einstellung, die auch zu anderen Zeiten so geteilt wurde, zum Beispiel zur Zeit Jesu. Beim Blinden haben die Apostel, die Jünger ja auch gesagt, wer hat jetzt da gesündigt? Wenn der blind ist, muss ja jemand gesündigt haben, er oder die anderen. Und Jesus gesagt, nein, es geht nicht um Sünde, es geht um die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Aber auch heute, oft, wenn wir so oberflächlich sagen, ja, wenn du richtig glaubst, dann bist du gesund, dann kannst du nicht krank sein. Und wenn du richtig glaubst und Gott glaubst, dann wirst du auch sofort gesund. Und wir beten ja auch für Gesundheit und Gott tut sehr vieles. Aber es ist nicht so einfach, alles über einen Kamm zu scheren, wenn man an Gott denkt und wie er mit uns umgeht. Denn Gott, es sind so oft Teilwahrheiten und das möchte ich eben, dass wir das überdenken. Woher hast du dieses Wissen von Gott? Und oft geben wir einfach Teilwahrheiten weiter, die für den anderen nicht in Ordnung sind, die nicht passen für den anderen. Teilwahrheiten gibt es auch in jeder Religion. So, aber wir müssen suchen danach, was wirklich die Wahrheit ist, wie wirklich Gott ist und wie er wirklich mit diesen Menschen, mit denen wir reden, mit mir, mit dem anderen Menschen umgeht in der jeweiligen Situation. Und es ist nicht ganz so einfach, finde ich. Denn wir müssen wissen, dass Gott zwar schon allgemeine Richtlinien gibt und sagt, dass dort die Sünde trennt uns von Gott, das ist klar, und Jesus Christus hebt die Sünde auf, das ist auch klar. Aber wie er mit dem Einzelnen umgeht, er hat das Ziel, er geht mit dem Einzelnen ganz persönlich um, mit jedem Einzelnen, weil er ihn kennt. Und er will, dass jeder Einzelne ganz nahe bei Gott ist, ganz nahe bei ihm ist, dass er ihn sieht, mit den Augen sehen kann, mit den Ohren hören kann, dass er ihn fühlen kann, dass er mit ihm eine ganz tiefe Beziehung haben kann. Und da geht er mit jedem einen eigenen Weg. Und wenn wir da helfen sollen, den anderen in diese enge Beziehung hinzukommen, dann müssen wir überprüfen, ob wir auch das richtige Gottesbild für diesen Menschen und die richtige Beziehungsfrage haben. Und dann müssen wir uns einfach doch die Frage stellen, woher hast du eben dieses Bild von Gott, vom liebenden Gott, vom strafenden Gott? Und wir sind da im Vorteil in Bezug auf die Freunde von Hiob, weil wir das Neue Testament haben und Gott zu uns Menschen gekommen ist in Jesus Christus. Und trotzdem müssen wir immer wieder schauen, anhand von Jesus Christus selber, wie das Wesen Gottes ist. Das finde ich ganz wichtig, anhand von Jesus Christus selber. Denn wir müssen sehen, dass wir eigentlich selber von Gott nichts wissen können. Wir kennen Gott nicht. Wir sind von Gott getrennt. Wir wissen nicht, wie Gott ist und wie die Beziehung zu uns Menschen ist. Wir wissen es nicht. Es sei denn durch sein Wort und durch Jesus Christus selber. Im Johannes 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der eingeborene, der Gott ist und des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und darum, wenn wir wissen wollen, wie Gott mit uns, mit dem Nächsten umgeht und wie wir das vermitteln wollen, ist es ganz wichtig, sehr nahe an Jesus Christus zu sein und von ihm zu lernen, von dem Evangelium, von dem Neuen Testament generell, auch vom Alten Testament können wir sehen, wie Gott ist, wie Gott wirklich ist. Und wir sollten uns da ganz leiten lassen von diesem, von dem Wort, von dem Leben Jesu Christi, so wie der Johannes schreibt, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir angetastet haben vom Wort des Lebens, das möchten wir euch weitergeben. Denn sie haben Jesus Christus wirklich erlebt, wie das Wesen Gottes ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns da sehr damit beschäftigen, wie Jesus Christus ist, wenn wir ein Gottesbild haben wollen für uns, aber auch für andere. Das ist das eine. Woher hast du denn das, wie Gott ist und wie die Beziehung zu uns Menschen, wie seine Beziehung zu uns Menschen ist? Die zweite Frage ist, wer bist du? Das stellt nun Gott jetzt direkt auch dem Hiob und auch anderen auch im Alten Testament hauptsächlich. Wer bist du denn? Mensch, wer bist du? Und allen voran hat er das eben Hiob gestellt und er nimmt sich die Zeit, muss man bedenken, einige Kapitel stehen im Hiob drin, wo Gott einfach auf Hiob eingeht, denn er hatte sich ja gerecht empfunden und gesagt, ich habe keine Sünde und was ich alles getan habe, man kann es durchlesen, Kapitel 29, was er alles getan hat, er ist gastfreundlich gewesen, er hat Menschen geholfen, er hat sich nicht auf sein Reichtum bezogen, er war im Rat der Bürger in seiner Stadt und wenn er was gesagt hat, hat es geheißen, dann hat niemand mehr was darauf geantwortet, weil seine Weisheit war so groß, dass jeder gesagt hat, oh, toll, er war, sagt er selber, wie ein König und alle haben ihm auf sein Wort gehört. Und er hat viel Gutes getan, er hat nichts Schlechtes getan. Und von daher hat er gewählt, so, ich bin gerecht und ich will jetzt mit Gott reden und Gott soll mir antworten und mich gerecht sprechen, aufgrund meiner Werke. Und das ist eine Einstellung, muss ich sagen, da ist er eigentlich ein sehr moderner Mensch, ne? Weil wir auch oft in unserer Gesellschaft, die Menschen, gerade in unserer Gesellschaft sagen, ja, wir tun ja nichts Schlechtes, wir tun so viel Gutes. Ich schaue darauf, dass die Klimaveränderung geändert wird. Was man da alles tut an Ernährung und aufpasst, um die Umwelt zu schonen. Ich tue auch vieles für den Frieden, ich bin für den Frieden in der Welt und ich gebe auch für die armen Leute in Afrika oder wo immer sie sind. Ich gebe ein Geld was in meinem Nächsten alles antun. Wir schauen einfach auf uns, was wir alles Gutes tun und meinen damit, Gott zufriedenzustellen. Und das müsste eigentlich genügen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und daher verstehe ich aber schon, weil Hiob war ein sehr gerechter Mann und er hat ja so menschlich gesehen auch viel Gutes getan. Aber um in die Nähe Gottes zu kommen, ist das zu wenig. Und ich verstehe, dass er dann seine Freunde mal zurechtgewiesen hat und im Kapitel 12, Vers 1 steht, Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Ja, und so ist es vielleicht oft bei uns auch so, dass wir ein Gottesbild und die Beziehung zu Gott so weitergeben und meinen, wir wüssten das, wir wüssten da, was richtig ist und was falsch ist. Und da braucht es einfach, da sehen wir eine Sünde, die sehr weit verbreitet ist und die sehr schwierig ist zu erkennen, nämlich den Hochmut vor Gott. Das war die erste Sünde, die Adam und Eva hatten, schon, wir wollen selber sein wie Gott und selber alles schaffen. Nicht? Und das hatte nämlich Hiob auch. Und Hiob war sehr hochmütig. Also wenn er eine Sünde hatte, dann war sicher auch das, dass er selber sich gesagt hat, ich bin ja eigentlich gut, ich bin ja gerecht. Gott muss das anerkennen. Er muss das anerkennen. Wer bist du? Wer bist du? Aber Gott hat ihm dann gezeigt, und das finde ich so großartig, was er gebraucht hat. Er hat ihm gezeigt, na gut, dann wollen wir mal auf gleicher Ebene reden mit uns Menschen. Und das tut Gott heute auch in ganz besonderer Weise mit der ganzen Welt. Über die Schöpfung redet Gott und sagt, schau, wo bist du gewesen, als ich die Tiere geschaffen habe, als ich die Erde geschaffen habe, als ich dem Wasser seine Grenzen gesetzt habe. Und alles Mögliche können wir nachlesen, was er da alles aufgezeichnet hat. Und Leviathan, irgendein großes Tier, kannst du das bändigen? Kriegst du das im Griff? Und da schauen wir in die Schöpfung hinein. Und ich meine, und da hat dann plötzlich Hiob erkannt, wer bin ich denn als Mensch? Ich war da nicht dabei. Ich war nicht Gottes Ratgeber. Ich war da nicht dabei. Ich bin ein Geschöpf, ich kenne mich da nicht aus, ich verstehe das alles nicht, was Gott macht. Und da hat er dann eine Demut gezeigt und sich unter Gottes Führung gestellt. Das hat Hiob eingesehen. Und da meine ich eben, dass Gott heute in der Weise über die Schöpfung sehr stark spricht zu uns Menschen, zu allen, in allen Gesellschaftsschichten. Denn wir wissen heute sehr viel einerseits über die Abläufe in dieser Welt, wie das Leben ermöglicht, wie das Leben überhaupt möglich ist auf dieser Welt, wissen wir sehr viel. Über das Weltall haben wir Einblicke und doch müssen wir eigentlich erkennen, dass je mehr wir wissen, umso weniger wissen wir eigentlich, wie alles zusammenhängt. Denn wenn ich nur an die Klimaveränderung denke, ja, es wird uns viel gesagt, es ist wegen dem und dem und dem und was wir da alles tun wollen. Aber es ist viel globaler, glaube ich, als wir überhaupt erkennen können. Es ist die Zusammenhänge, dass wir da leben können, sind viel, viel, viel großartiger. Ja, wenn man kann hernehmen, wenn nur die Sonne etwas weiter weg ist oder etwas näher ist, ist schon kein Leben mehr möglich. Und so gibt es unzählige Dinge, dass es alles so zusammenpasst, dass wir hier leben können. Das ist so großartig und so einmalig und so überzeugend und so von Weisheit geprägt und auch von Liebe. Denn wenn wir unsere Südtirol da anschauen, die Schöpfung anschauen, wie vielfältig das ist, und das hat Gott alles mit Liebe für uns ausgesucht. Das muss man erkennen. Aber wir meinen, wir hätten alles, wir könnten alles im Griff haben. Wir wüssten, die Welt ist ohne Gott entstanden, einfach durch Zufall so hin und her. Aber wenn wir so nachdenken und so mit Gott reden wie Hiob, dann muss man eigentlich erkennen, oh, wir wissen nichts. Wir müssen Gott die Ehre geben. Wir müssen Gott die Ehre geben. Es gibt einen Gott, der ist so groß und so mächtig, wenn ich nur denke an die Medizin, an den menschlichen Körper. Ich habe über die Zusammenhänge im Gehirn, weil wir davon gesprochen haben, in Krankheit und so, wissen wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sehr wenig. Das ist nicht, weil ich es nicht gelernt habe und weil ich wenig weiß, sondern auch die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die ganze Wissenschaft der Medizin. Vom Gehirn wissen wir sehr, sehr wenig, wie das abläuft. Ich habe kürzlich gelesen, dass zum Beispiel das Leben, man weiß ja gar nicht, wo das Leben überhaupt im Körper ist. Man weiß auch nicht, wo die Gedanken im Körper lokalisiert sind. Es gab ein Beispiel, dass ein Mensch, dessen Gehirn fast vollständig zerstört war. Aber er konnte noch klare Gedanken haben. Und warum konnte er das haben? Weiß man nicht. Und da könnt ihr unzählige Beispiele bringen, wo wir einfach, wo es heute eine Botschaft ist, die dahin geht, wo wir sagen, das ist einfach Gott. Da müssen wir Gott die Ehre geben. Da ist einfach, da bin ich als Mensch einfach, weiß einfach zu wenig, weiß einfach, wer bist du, oh Mensch, dass du seiner gedenkst. Gott gedenkt aber uns. Und Hiob hatte die Antwort gesehen durch die Schöpfung, die Gott ihm beigebracht hat. Ich will dich fragen, lehre mich. Das ist etwas ganz anderes. Da ist er vom Hochmut heruntergekommen in die Demut vor Gott. Und die Demut vor Gott. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das ist das Großartige. Das wollte, glaube ich, Gott mit Hiob und mit jedem von uns. Geht auch manchmal durch Leid und durch Schmerz hindurch. Aber dass wir letztendlich das Ziel haben, dass ich Gott mit dem Auge sehen. Und das geht nur, indem ich mich demütig vor Gott stelle und nicht mich überhebe über Gott. Eine dritte Frage, da geht es jetzt vom Hiob weg. Das sagt Gott auch direkt. Adam, wo bist du? Im 1. Mose 3, Vers 9. Nachdem Adam gesündigt hatte, versteckte sich vor Gott. Wir kennen die Geschichte, nicht? Und das bewirkte natürlich die Sünde, weil er gegen Gottes Gebot gesündigt hatte. Und der Mensch kennt Gott eben nicht, weil er durch die Sünde von Gott getrennt ist, ist klar. Aber grundsätzlich meine ich, dass wir von Gott weglaufen, dass wir eigentlich von Gott weglaufen und uns verstecken. Wir wollen oft mit Gott nichts zu tun haben, viele Menschen. Hiob war auch so einer. Ich will mit dir nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe, weil du willst nur Schlechtes von mir. Du willst nur mich herausfordern und gerecht richten oder was immer er gemeint hat. Und deshalb sagen ja auch viele, Gott gibt es nicht. Gott gibt es nicht, weil sie ihn ja auch nicht kennen. Ist ja klar, dass es dann Gott nicht gibt. Und wir sagen ja auch andererseits so oft, wenn du Gott suchst, such Gott einfach zum Menschen, zu mir, zu euch. Wenn du Gott suchst, dann wird er dich von dir finden lassen. Das stimmt ja auch. Aber die Frage ist, ich glaube nämlich, dass es eher umgekehrt ist grundsätzlich, dass Gott uns zuerst sucht und nachgeht. Weil wir Menschen einfach, wenn es uns zum Beispiel gut geht und wir so dahin leben und Wohlstand und alles, gar nicht unbedingt nach Gott suchen. Also ich kann es von mir sagen, ich habe jetzt Gott eigentlich nicht gesucht, wenn ich nach Innsbruck gegangen bin. Ich habe hier in meinem Heimatdorf in Schaas in der Kirchengemeinschaft sehr viel mitgearbeitet, weil ich das für gut fand und für richtig fand. Aber eigentlich war ich froh, wenn ich nach Innsbruck kam. Da habe ich mir gedacht, so jetzt bin ich von der ganzen Last einmal los und jetzt kann ich tun, was ich will. Und so. Und da habe ich jetzt nicht unbedingt Gott gesucht, aber Gott hat mich gesucht. Gott hat mich gesucht und Gott sucht dich. Und das ist so befreiend zu wissen, dass Gott jeden Menschen nachgeht und sucht. Es ist auch befreiend für uns, wenn ich denke an meine Familienangehörigen, an meine Freunde, an Bekannte, Arbeitskollegen oder so, an die Nächsten, die mich umgeben und mit denen ich zu tun habe und die nicht gläubig sind. Wenn ich denke, ich muss jetzt die Leute so weit hinbringen, es ist natürlich klar, dass ich das Evangelium bringen soll, in jeder Form, wie immer es auch ist. Aber wenn ich so eine Last habe, um zu denken, es liegt nur an mir, dass ich dem anderen, dass der andere Gott sucht und ich muss unbedingt alles tun, dass er Gott sucht, dann ist es für mich zu große Last. Dann ist es für mich zu große Last. Ich kann das einfach nicht. Wenn ich aber weiß, Gott sucht den anderen ja auch und ich bin einfach sein Diener, ich werde ihm helfen vielleicht, dass der andere Gott findet. Aber Gott sucht den anderen auch. Gott liebt den anderen Menschen. Und er wird alles tun, um den anderen Menschen nachzugehen, zu suchen und ihn zu finden. Und dass ich auch weiß, er weiß, wer der andere ist. Er kennt jeden anderen. Wenn ich zum Beispiel im Neuen Testament denke an Jesus Christus, der Apostel die Jünger gesammelt hat, und dann war ein Philippus, der den Nathanael getroffen hat im Johannesevangelium 1, Vers 48, und sagt: Schau, wir haben jetzt den Messias kennengelernt aus Nazareth. Und sagt er: Was wird denn aus Nazareth Gottes kommen? Und dann sagt Jesus: Oh, Nathanael, ich kenne dich. Ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Und der Nathanael ist erstaunt und sagt: Woher kennst du mich? Und dann sagt er: Genau, ich habe schon gewusst, wo du unter dem Baum da gesessen bist. Ich kenne dich einfach ganz gut. Und es ist einfach wohltuend zu wissen, dass Gott jeden Menschen ganz gut kennt und nachgeht und fragt: Arthur, Johann, Karl, Agnes, was, wie immer wir unser Namen sein, wo bist du? Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte, dass du mir nahe bist. Ich gehe dir nach. Und das ist ganz toll. Auch zum Beispiel eine ähnliche Frage hat Gott dem Elia gestellt, als er noch von der Isabel geflohen ist und so in Depression gefallen ist, dass er sein Leben beenden wollte. Und Gott fragt, was machst du? Damit er nachdenkt: Ja, was ist jetzt los mit mir? Und Gott ist interessiert an unserem Leben, wie immer es ausschaut. Das ist einfach gut zu wissen. Adam, wo bist du? Das fragt er. Eine vierte Frage ist, die er stellt: Wo ist dein Bruder? Ihr wisst es, das stellt er Gott dem Kain, die Frage. Kain, wo ist dein Bruder? Natürlich wusste Gott, was geschehen ist, aber er will eben diesen Kain aufmerksam machen: Was hat er denn jetzt getan? Wo ist dein Bruder? Und er sagt: Bin ich meines Bruders Hüter? Aber er stellt auch nicht, dass wir jetzt Mörder sind und so schlimme Dinge getan hätten wie der Kain. Aber doch ist die Frage: Wie gehen wir miteinander um? Ist uns unser Bruder, unsere Schwester auch, unser Nächster gleichgültig? Geht es hauptsächlich darum, dass es mir gut geht, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass ich gesund bin, dass es mir einfach gut geht? Oder schaue ich auch auf den anderen? Und das ist Gott wichtig. Die Frage stellt uns: Wie gehen wir miteinander um? Es ist auch das zweite Gebot: Liebe Gott aus ganzem Herzen, aber liebe auch deinen Nächsten wie dich selbst. Und da geht es um die innere Einstellung, dem Bruder, der Schwester gegen. Und ich meine sehr wohl, dass wir da alle lernen können. Ich meine, es ist mir schon klar, dass es Dinge sind, die wir alle wissen, aber wo wir jeden Tag lernen können. Wie schnell haben wir Vorurteile anderen gegenüber und wissen, Ausreden zu haben, warum wir nicht helfen, sondern: Naja, wenn er sich so benimmt, ist ja klar, dass es ihm nicht gut geht oder dass er das und das erleben will. Wenn er nicht auf mich hört, was soll ich denn dann tun oder so? Kann ja auch stimmen oder so. Aber dass wir uns einfach von der Verantwortung schnell drücken. Und da meine ich, wir brauchen natürlich die Liebe Gottes, sonst können wir den anderen nicht lieben. Aber dass wir uns schon fragen lassen von Gott: Du, wo ist dein Nächster? Wo ist der, der neben dir am Gottesdienst gesessen ist? Was ist mit dem? Wie geht es dem? Hast du da einmal nachgefragt oder interessiert es dich? Vielleicht braucht er deine Hilfe und so. Und da geht es um eine Einstellung, die wir im Römer 12, Vers 16 sehen: Trachtet nicht nach hohen Dingen. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, auch in Bezug auf die Menschen. Wir müssen nicht nur auf die schauen, die eine hohe Stellung haben und denen es gut geht und die vielleicht toll lehren können und predigen können und theologisch in Ordnung sein, sondern auch auf Menschen, die vielleicht ein bisschen unsympathisch sind oder komisch reagieren, ich weiß es nicht. Haltet euch aber auch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das finde ich auch sehr wichtig. Wir sind halt eben Menschen, die selber meinen: Jetzt habe ich meine Meinung und das ist einfach richtig. Was ich denke, ist richtig. Haltet euch nicht für klug. Oder im Galater 6, das möchte ich jetzt auch vorlesen. Galater 6, Vers 1 ist es zusammengefasst, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollen. Galater 6, Vers 1. Ja. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Das zeigt auch, wie wir, wenn es notwendig ist, zurechtzuweisen, wie wir das machen sollen. Nicht so wie die Freunde, ja, bekenne deine Sünde und so, sondern mit sanftmütigem Geist. Das liegt uns nicht unbedingt immer so, zumindest mir nicht. Ihr, die ihr geistlich seid und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Denn das, was dem anderen passiert, kann uns auch passieren. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dass wir einfach aufeinander eingehen. Und Gott fragt uns einfach, wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester, wie geht? Hast du mal noch gefragt, wie es ihr geht? Die fünfte Frage ist, und das ist eigentlich die wichtigste Frage, die fängt nicht mit einem W an, sondern ganz anders. Liebst du mich? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und vielleicht ist es auch die abgedroschenste Frage, weil wir wissen ja, dass Gott uns dieses fragt. Aber es ist notwendig, dass wir uns das auch immer wieder fragen und überlegen, liebst du Jesus? Und es ist nicht so ganz, also für mich ist es nicht so ganz einfach zu beantworten. Weil zuerst liebe ich mich doch einmal selber und will, dass es mir gut geht. Liebst du mich, nachdem Petrus Jesus, und da sehen wir auch, wie Gott mit uns Menschen umgeht, nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte. Und jetzt begegnet Jesus diesen Petrus direkt. Ich denke mal, dass wir sagen werden, du, ich habe das ja gesagt, weißt du, dass das so passieren wird. Dass du da mich verleugnen wirst und mich von mir weglaufen willst. Warum hast du denn nicht auf mich gehört? Warum hast du das getan? Und jetzt, weil du das getan hast, jetzt muss ich dich strafen. Jetzt gibt es eine Strafe. 40 Tage Fasten oder was weiß ich was. Vielleicht wäre das für Petrus einfacher gewesen und für uns einfacher, mal 40 Tage zu fasten, weil das ist einmal zu Ende, als die Frage zu beantworten, liebst du mich? Denn die ist nie zu Ende, die ist jeden Tag neu. Die ist jeden Tag eine Herausforderung. Und die ist eigentlich gegen unser Wesen, Jesus zu lieben. Und wir können das ja eigentlich nur tun, wenn Gott uns die Liebe zuerst gibt. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir diese Frage selber beantworten. Ich persönlich, du, kannst es beantworten. Ich liebe Jesus und will ihm folgen. Es ist einfach deshalb auch die wichtigste Frage, weil es die Beziehung zu Gott ausdrückt, die Nähe zu Gott ausdrückt. So nahe, wie Gott uns sein will, so soll es von unserem Herzen eher auch sein, dass wir auch Jesus und Gott nahe sein wollen. Und wir denken bei der Antwort auf diese Frage in erster Linie an uns selber. Wir sollen diese Frage beantworten, nicht an andere und denken nicht, oh, der liebt Gott mehr als ich oder der liebt ihn anders. Petrus hat auch vielleicht ein bisschen ablenken wollen und gesagt, ja, was ist mit dem Johannes da? Was ist mit dem? Dann hat Jesus gesagt, schau, was mit dem ist, braucht dich jetzt mal nicht zu interessieren. Schau, es ist wichtig, dass du es mir beantwortest, diese Frage im Alltag. Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Liebst du mich wirklich? Das ist eine Herausforderung, die täglich da ist. Und es ist großartig, Jesus zu lieben, weil wir dann nahe bei ihm sein wollen und wir ihn sehen, wie er ist und was er tut und wie er für uns da ist. Es ist einfach großartig. Es ist die größte Antwort, die wir Jesus geben sollen. Und die größte Herausforderung im Grunde auch. Und wenn wir Jesus lieben, dann möchte ich auf eines hinweisen, dann sollten wir auch das tun, was sein Anliegen ist. Sein größtes Anliegen ist, dass Menschen gerettet werden. Er liebt die Menschen und will nicht, dass Menschen verloren werden oder sterben oder in der Gottferne sterben, sondern dass alle Menschen ihn kennenlernen, ihm nahe sind, zu ihm kommen und das Leben ergreifen. Und weil es das größte Anliegen ist von Gott und von Jesus Christus, so wenn wir sagen, wir lieben Gott, so sollte das auch unser Anliegen sein, dass wir bereit sind, dem Nächsten die frohe Botschaft zu bringen, in welcher Form auch immer, in Wort und in Tat. Und bereit sind zu sagen, ja, ich will da dir nachfolgen und ich will in dem Sinn dir gehorchen und mich gebrauchen lassen, in dieser Welt für den anderen da zu sein und deine Botschaft zu verkünden, so wie Jesus oder Gott die Frage gestellt hat zur Zeit Jesaja. Schau, wie es ausschaut, er hat Jesaja gezeigt, wie es in Israel ausschaut und wie die Menschen von Gott weglaufen und in die Ferne laufen und sündigen und alles tun, um, ja, dass sie nicht in die Nähe Gottes kommen. Und Gott möchte ihnen aber verkündigen, ich vergebe euch, komm zurück. Wer will diese Botschaft denn verkündigen? Und Jesaja hat gesagt, ja, hier bin ich, ich will das tun. Und es ist keine Überforderung von uns, er überfordert uns nicht. Wir sollen uns nur sagen, jawohl, wenn ich Jesus liebe, will ich mich auch von ihm gebrauchen lassen im Alter. Das ist das, worüber wir heute nachdenken sollen. Und gerade, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, wäre es gut, wenn wir denken darüber nach, was Jesus für uns getan hat. Aber es könnte auch sein, dass wir neu sagen, ja, Herr Jesus, ich liebe dich und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Zeige, wem ich im Alltag helfen kann, wem ich etwas Gutes tun kann, wem ich die frohe Botschaft verkündigen kann. Zeige es mir, ich will mich gebrauchen lassen. Denkt auch darüber nach und sagt es einfach Jesus, wenn wir das Abendmahl feiern. Amen.